Manche Aussagen der Bibel passen erstaunlich gut in unser Denken, wir verstehen, dass wir Sünder sind, Vergebung brauchen und von Gott angenommen werden wollen. Weit weniger vertraut ist uns jedoch die starke Betonung des Neuen Testaments darauf, dass Gott in Christus nicht nur unser persönliches Verhältnis zu ihm ordnet, sondern auch die Mauern zwischen Menschen und Völkern niederreißt. Gerade in einer Zeit voller Spaltungen, kultureller Gegensätze und kirchlicher Lager ist die Frage drängend, ob das Werk Christi auch unsere tief eingeübten Trennungen wirklich überwindet. Die Bluterlösung bringt uns Gott und einander nahe. Epheser 2 zeichnet zunächst ein ernüchterndes Bild des Menschen ohne Christus. Paulus erinnert die Gläubigen daran, dass sie zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Fernsein ist hier nicht nur ein Gefühl, sondern ein geistlicher Zustand, getrennt von Gottes Volk, von seinen Zusagen, von seiner Gegenwart. Der Sündenfall hat das Menschengeschlecht nicht nur innerlich verdorben, sondern auch zerstreut und zerrissen, in Familien, Völker, religiöse Systeme. Wenn Paulus dann sagt, jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, greift er diese ganze Entfernung auf. Das Blut Christi ist mehr als ein theologischer Begriff für Vergebung, es ist das Zeichen dafür, dass Christus alle Konsequenzen dieses Fernseins an sich gezogen hat. Er hat die Schuld getragen, die uns von Gott trennte, und zugleich die Last der Geschichte, die Menschen gegeneinander stellt. In seinem Blut ist der Preis gezahlt, damit wir zurückkehren können, nicht in eine abstrakte Neutralität, sondern in die lebendige Nähe des Vaters und in die konkrete Gemeinschaft seines Volkes. Hier wird uns gesagt, dass wir in Christus Jesus, die wir einst fern waren, durch das Blut Christi nahe geworden sind. Wem sind wir nahe geworden? Sowohl Gott als auch einander. Die Betonung in diesem Vers liegt jedoch darauf, dass gerade das Blut Christi, durch das wir erlöst und zurückgebracht worden sind, uns einander nahe bringt. Damit verschiebt sich unser Verständnis von Erlösung. Wer an Christus glaubt, wird nicht nur als Einzelner aus Gefahr gerettet, sondern heimgebracht. Paulus fasst das so zusammen, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Mitbürger, das ist eine neue Zugehörigkeit im Königreich Gottes, Glieder des Haushalts, das ist eine neue Nähe in der Familie des Vaters. Die Nähe zu Gott ist in der Bibel nie losgelöst von der Nähe zu den anderen Erlösten. Wer vom Blut Christi ergriffen wird, wird hineingestellt in Beziehungen, die nicht mehr durch Herkunft, religiösen Hintergrund oder frühere Außenseiterrollen definiert sind, sondern durch die gemeinsame Teilhabe an Christus. In seinem Licht verlieren diese alten Markierungen ihre trennende Macht. Es wird möglich, dass Menschen, die menschlich kaum zueinander passen, vor Gott wie Geschwister nebeneinander stehen. Gerade darin liegt Trost und Herausforderung zugleich, Trost, weil niemand zu weit weg gewesen ist, um nicht nahegebracht werden zu können, Herausforderung, weil dieselbe Nähe, die uns mit Gott verbindet, uns auch aneinander bindet. Wo wir das zulassen, wird die Gemeinde mehr als eine Veranstaltung, sie wird zum Raum, in dem die heimbringende Kraft des Blutes Christi erfahrbar wird und in dem jeder neu lernen darf, als Mitbürger und Hausgenosse in Gottes Gegenwart zu leben. Zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und ward ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wer sich in Christus als nahegebracht erkennt, darf seine Geschichte des Fernseins nicht mehr als letzte Identität lesen. Die alten Distanzen, zu Gott, zu seinem Volk, zu bestimmten Menschen, behalten nur so lange Macht, wie sie stärker gewichtet werden als das Blut, das für uns vergossen wurde. Indem wir unser Denken an Gottes Zusage ausrichten, dass wir Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes sind, wächst ein neues Selbstverständnis, wir gehören dazu und wir sind einander gegeben. Diese Sicht stärkt den Mut, Beziehungen nicht zu meiden, sondern in der Versöhnung zu gestalten, aus der Gewissheit heraus, dass Christus selbst der Boden unserer Nähe ist. Christus, unser Friede, tötet die trennenden Satzungen. Die Schrift spricht scharf von einer doppelten Feindschaft, zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Im Tempel zu Jerusalem war diese zweite Feindschaft sichtbar in Stein gehauen, eine trennende Mauer, die den Vorhof der Nationen vom inneren Bereich Israels abgrenzte. Paulus greift dieses Bild auf, wenn er schreibt, denn er selbst ist unser Friede, der die beiden eins gemacht und die trennende Zwischenwand, die Feindschaft, niedergerissen hat. Er denkt an Juden und Nationen, aber im Hintergrund stehen alle vom Sündenfall geprägten Gegensätze, die das Menschengeschlecht durchziehen. Er nennt die Wurzel dieser Mauer das Gesetz der Gebote in Verordnungen, äußere Satzungen, religiöse Kennzeichen, kulturelle Vorschriften, die ursprünglich eine bestimmte Funktion hatten, dann aber zu Identitätsgrenzen wurden. Aus dem, was Orientierung geben sollte, wurde ein System der Abgrenzung. Im übrigen Teil von Vers 14 und in Vers 15 erklärt Paulus, dass Christus die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, niedergerissen hat, indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen abgetan hat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, friedenstiftend. Als Christus gekreuzigt wurde, wurden alle Satzungen an das Kreuz genagelt. Er hat die Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen, indem er das Gesetz der Gebote in Satzungen abtat. Sein Ziel dabei war, die Juden und die Heiden in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Am Kreuz hat Christus mehr getragen als unsere individuelle Schuld. In seinem Fleisch hat er das Gesetz der Gebote in Verordnungen außer Kraft gesetzt, damit er in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte. Das bedeutet, er hat die trennenden Satzungen nicht nur relativiert, sondern gerichtet. Sie wurden an das Kreuz genagelt, so dass sie keinen Anspruch mehr haben dürfen, zu definieren, wer zu Gottes Volk gehört und wer nicht. Der Friede, den Christus bringt, ist darum nicht bloß ein Waffenstillstand zwischen verfeindeten Gruppen, sondern eine neue Schöpfung, in ihm entsteht ein neuer Mensch. In diesem neuen Menschen gibt es keinen Raum mehr für Über- oder Unterlegenheitsgefühle, keine religiöse oder kulturelle Überheblichkeit und kein geistliches Kastendenken. Und die beiden in einem Leib durch das Kreuz mit Gott versöhne, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte, so beschreibt Paulus die Tiefe dieses Werkes, die Feindschaft ist nicht nur beruhigt, sie ist getötet. Wo wir dennoch an Satzungen festhalten, die uns voneinander abgrenzen, bestimmte Frömmigkeitsformen, Lieblingsstile, geistliche Markenzeichen, widersprechen wir praktisch dem, was Christus vollbracht hat. Die Frage ist dann nicht zuerst, wer Recht hat, sondern ob wir bereit sind, unsere Identität tiefer aus Christus als aus unseren Kennzeichen zu empfangen. Denn Christus ist in diesem neuen Menschen nicht nur ein gemeinsamer Bezugspunkt, sondern die eigentliche Person. Er ist unser Friede, nicht ein neutrales Drittes, das zwischen uns vermittelt, sondern der Ort, an dem wir uns überhaupt begegnen können. Gerade darin liegt ein leiser, aber kraftvoller Ruf, Konflikte und Unterschiede nicht zu verdrängen, aber sie konsequent unter das Kreuz zu stellen. Wo wir uns im Glauben auf Christus als unseren gemeinsamen Frieden stellen, beginnt etwas zu geschehen, was keine Satzung leisten kann. Tief verwurzelte Gegensätze verlieren ihre letzte Deutungshoheit und es wächst ein Miteinander, das mehr von Gnade als von Abgrenzung erzählt. Der Gedanke, dass die Feindschaft bereits getötet ist, kann befremden, wenn Spannungen sichtbar sind. Doch dieser Widerspruch ist gerade der Raum, in dem der Glaube gefragt ist. Die trennenden Satzungen sind objektiv am Kreuz entmachtet, aber subjektiv wirken sie fort, solange sie in unserem Denken und in unseren Strukturen unangefochten bleiben. Der Blick auf Christus als den lebendigen Frieden ermutigt, nicht bei der Analyse von Unterschieden stehen zu bleiben. Stattdessen können Herzen lernen, die Wirklichkeit des neuen Menschen höher zu achten als die Sicherheit gewohnter Grenzen. Aus dieser Sicht wird jedes echte Aufeinanderzugehen, jedes ehrliche Gespräch über Differenzen, zu einem Zeugnis dessen, was Christus schon getan hat, und zu einem Vorgeschmack auf den Tag, an dem die Einheit des neuen Menschen in voller Klarheit sichtbar sein wird. Denn er selbst ist unser Friede, der die beiden eins gemacht und die trennende Zwischenwand, die Feindschaft, niedergerissen hat. Indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Verordnungen außer Kraft setzte, damit er in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte. Die Erkenntnis, dass Christus die Feindschaft getötet und die trennenden Satzungen ans Kreuz gebracht hat, lädt dazu ein, die eigene geistliche Identität neu zu gewichten. Nicht Herkunft, Tradition oder bestimmte Formen tragen das letzte Wort, sondern die Zugehörigkeit zu dem einen neuen Menschen in Christus. Diese Perspektive schenkt Freiheit, über liebgewonnene Grenzen hinauszusehen und dennoch im Kern treu zu bleiben. Sie macht Mut, Spannungen nicht zu leugnen, sondern ihnen mit der Gewissheit zu begegnen, dass der Friede, den Christus gewirkt hat, tragfähiger ist als alles, was uns trennt. Wo dieses Vertrauen wächst, wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem nicht die Macht der Satzungen, sondern die Kraft des Kreuzes das Miteinander prägt. Gemeindeleben ohne Satzungen, Leben austeilen statt Formen verteidigen. Wenn Paulus von der getöteten Feindschaft und vom einen neuen Menschen spricht, bleibt er nicht bei abstrakten Begriffen stehen. Er führt unmittelbar weiter in das Bild der Gemeinde: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Die Folge des getöteten Satzungswesens ist ein neues Miteinander, das konkrete Gestalt annimmt, ein Bau, der auf Christus als Eckstein ausgerichtet ist. Hier wird deutlich, was es im Gemeindeleben bedeutet, dass die Satzungen getötet sind. Nicht Formen, Stile oder spezielle Begriffe geben den Ton an, sondern der lebendige Herr selbst. Wo er der Eckstein bleibt, ordnen sich die Steine, die Gläubigen, zueinander, ohne alle gleich werden zu müssen. Verschiedene Prägungen finden ihren Platz, solange sie sich nach demselben Eckstein ausrichten. Wenn wir der Vision in diesem Abschnitt des Wortes treu sein wollen, müssen wir im Geist bleiben, dort werden wir den wirklichen Aufbau mit anderen erfahren. Der abschließende Punkt des Paulus in diesem Kapitel ist, dass sowohl universell als auch örtlich die Gemeinde als Gottes Wohnstätte im Geist aufgebaut werden muss. Epheser 2 beschreibt diese Bewegung so: In welchem der ganze Bau, zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Der Aufbau geschieht im Geist, das ist der Raum, in dem das Kreuz seine Wirkung entfaltet. Praktisch heißt das, unterschiedliche Arten zu beten, zu singen oder sich zu versammeln werden nicht zu Trennungslinien, solange der biblische Glaube an Christus und sein Wort das gemeinsame Fundament bleibt. Statt auf äußerliche Einheitlichkeit zu drängen, lernen Gläubige, in verschieden geprägten Zusammenkünften tatsächlich dasselbe zu tun, Christus genießen, ihn bekennen, sein Leben weitergeben. Wo die Satzungen getötet sind, verliert das Bedürfnis an Kraft, die eigene Form als Maßstab für geistliche Echtheit zu setzen. An seine Stelle tritt die Frage, ob das, was geschieht, den Herrn als Eckstein ehrt und den Bau als Wohnstätte Gottes im Geist fördert. Das verändert die innere Haltung im Gemeindeleben. Wer sich von Christus her versteht, wird weniger von der Verteidigung eigener Gewohnheiten bestimmt und mehr vom Wunsch, anderen zum Aufbau zu dienen. Der reiche Vorrang des Lebens ersetzt den Vorrang der Form. So kann etwa eine einfache, schlichte Versammlung voller geistlicher Realität sein, während eine beeindruckend organisierte Zusammenkunft arm bleibt, wenn sie nicht vom Geist getragen ist. Umgekehrt muss Vielfalt nicht verdächtig sein, wenn Christus die Mitte bleibt. Entscheidend ist, dass das, was geschieht, Leben austeilt. In dieser Perspektive wird das Kreuz nicht nur als Lehre geehrt, sondern als gegenwärtige Kraft erfahren, die uns aus sektiererischen Tendenzen herausführt. Wer in diesem Sinne im Geist bleibt, erlebt, dass der Aufbau der Gemeinde immer zugleich persönlich und gemeinsam ist. Jeder Schritt in der Liebe, jede Bereitschaft, von anderen zu lernen, jede Öffnung für ungewohnte Ausdrucksformen des Glaubens kann zu einem Stein werden, der sich harmonischer in den Bau einfügt. So wächst nicht eine perfekte Organisation, sondern ein heiliger Tempel im Herrn, in dem Gott gerne wohnt. Und gerade darin liegt eine stille Ermutigung: Das tägliche, manchmal unscheinbare Miteinander der Gläubigen hat Gewicht im ewigen Vorsatz Gottes. Nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat, baut Gott sich eine Wohnstätte. Wo Menschen zulassen, dass Christus ihre Satzungen am Kreuz behält und sie im Geist leitet, wird das Gemeindeleben zu einem Ort, an dem sein Friede spürbar ist und an dem das Licht des neuen Menschen leise, aber beständig aufzugehen beginnt. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Die Einsicht, dass die Gemeinde als Wohnstätte Gottes im Geist gebaut wird, lenkt den Blick weg von der Frage nach der richtigen Form hin zu der Frage, ob Christus als Eckstein tatsächlich Raum bekommt. Wo das Kreuz die Macht der Satzungen gebrochen hat, gewinnen Einfachheit, Offenheit und gegenseitiger Dienst an Gewicht. Das entlastet, wichtiger als die perfekte Struktur ist die reale Gegenwart des Herrn in der Mitte. Wer sich daran orientiert, kann inmitten von Unterschieden gelassener lieben, freier dienen und vertrauensvoller hoffen, dass Gott selbst den Bau trägt und dass sein Friede stärker ist als alle Unstimmigkeiten, die wir noch wahrnehmen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Blut uns aus der Ferne zurückgebracht hat, zu Gott und zueinander. Du bist unser Friede, der alle Mauern niederreißt und die Satzungen tötet, mit denen wir einander beurteilen und voneinander trennen. Lass die Wahrheit deines Kreuzes tiefer in unser Denken und Empfinden hineindringen, damit unsere Identität nicht mehr aus Herkunft, Prägung oder frommen Gewohnheiten, sondern allein aus dir kommt. Erfülle uns mit deinem Geist des Friedens, damit dein Leben in unseren Beziehungen sichtbar wird und deine Gemeinde als Wohnstätte Gottes im Geist aufgebaut wird. Stärke in uns die Zuversicht, dass deine Gnade stärker ist als jede Spaltung und dass deine Liebe Wege der Versöhnung öffnet, die wir selbst nicht finden könnten. Dir sei die Ehre in der Gemeinde und in allen Generationen, bis du wiederkommst. Amen.